Welle Westwetterau Podcast.
Sebastian ist Gewinner beim OWAG Jugendliteraturpreis gewesen im letzten Jahr. Sebastian, stell dich doch am besten erst noch mal kurz vor.
Ich bin der Sebastian Adam. Ich komme aus Rinderbügen. Das sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was. Das liegt bei Büdingen und ja, schönes Städtchen.
Auf welche Schule gehst du?
Aufs Wolfgang-Ernst-Gymnasium dort. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, ein Gymnasium.
Welche Klasse?
In die 12. Also nächstes Jahr werde ich abgehen,
machst
endlich.
Machst du Abi. Gut. Okay, wie heißt deine Geschichte?
Meine Geschichte hat den Namen Schräg gegenüber.
Dann leg los.
Schräg gegenüber. Er schrie fast jede Nacht. Ich kenne sie, den Leidenden, den Rufenden und den normalen Schrei. Wenn er so schreit, möchte ich am liebsten losgehen und ihm den Mund zuhalten. Bei uns im Dorf erzählte man sich, dass er taubstumm sei, dass er auch nie schreiben gelernt habe, wie seine verschwundene Mutter. Er schrie, so sprach er mit uns. Vor ein paar Monaten traf ich ihn vor seinem Haus beim fahrenden Bäcker. Gerötetes Gesicht, Bartstoppeln, graue Haut. Er sah verbraucht aus, aber ich glaube, dass er nicht älter war als 50. Er trug Pantoffeln, die weichen Sohlen waren durchnässt und Salzränder am Filz. Der Verrückte zeigte auf ein Brot in der Auslage und legte sein Geld auf die Theke. Er versuchte, etwas zu sagen, aber es blieb bei einem Krächzen. Wenn er schrie, lag ich meist im Bett und stellte mir vor, die Welt sei leise. Ich stellte mir eine riesige Käseglocke vor, die sich auf unsere Welt herabsenkt. Wir schimmeln in der Dunkelheit. Ich aß oft bei meinem Nachbarn zu Mittag. Er war mein bester Kumpel. Einmal holte er ein Luftgewehr unter dem Fenster vor, stellte sich unter dem Bett hervor, stellte sich ans Fenster und schoss auf den Verrückten. Er traf ihn nicht, er wollte ihn nur erschrecken. Da hörten wir seine Mutter die Treppen hochkommen. Er erstarrte, er war zu langsam. Ich griff zum Gewehr und versteckte es. Die Mutter stürmte ins Zimmer und schrie ihn an. Mein Freund sagte, wir schießen doch nur auf Spatzen. Sie wusste, dass er log. Sie wollte mit ihm schimpfen. Da flogen Münzen durch das Fenster ins Zimmer. Jetzt hörten wir ihn schreien. Dann warf er mit faustgroßen Brotstücken. Mein Nachbar wollte nun öfters schießen. An Silvester hat der Verrückte nicht geschrien. Er zog die Gardinen zur Seite und spähte hinaus. Wieso nannten wir ihn den Verrückten? Ich stand am Fenster, starrte ihn an. Er starrte zurück. Ein Blickduell. Der Verrückte gab nach, schloss das Fenster und zog die Gardinen zu. Zog sie wieder auf, schaute zum Meer rüber, wandte sich ab. War er ein Kind und wollte mit mir spielen? Wahrscheinlich nannten die Leute aus dem Dorf deshalb den Verrückten, weil er wirklich verrückt war. Dieser Mann war harmlos. Er fiel keinen anderen Menschen an. Er lebte in seiner eigenen Welt. Er hatte keinen Buckel, er war kein Kinderschreck. Ich schlich in mein Zimmer, sah noch einmal aus dem Fenster. Der Verrückte starrte herüber. Ich fühlte mich beobachtet. Es war Februar. Der Winter fror durch das Land. Eisesglätte, Eiseskälte, kein Schnee, schlechte Laune. Der Verrückte schrie nicht mehr so oft. Ihm war es zu kalt. Nur manchmal wehte eine zerrissene Stimme von seinem zu meinem Fenster. Es fror, kein Tauwetter. Der Verrückte verließ das Haus, überquerte die Straße, kaufte beim Bäcker eine Mohnschnecke, ging zurück, rutschte auf halbem Wege aus, das Auto erfasste ihn, er wurde zur Seite geschleudert. Er schrie. Er soll lange gelitten haben. Ich komme aus der Schule, ich rutsche aus, ich schreie.
Ja, da war sie auch schon zu Ende, die Geschichte. Nicht besonders lang, aber schon intensiv. Wie bist du darauf gekommen? Also warum musstest du unbedingt diese Geschichte schreiben?
Bei mir hat das... hat einen, ja, man kann sagen, interessanten Hintergrund, denn diese Person, also zumindest, ich sag mal, diese Grundperson, nach der ich die Geschichte geschrieben habe, gibt es wirklich. Ist ein Nachbar von mir und eigentlich, naja, wie soll man sagen, ein Mann, der von allen vernachlässigt wird und von dem eigentlich niemand etwas weiß. Und darauf gründet sich halt auch, wie die Dorfbewohner, ich wohne ja auf dem Dorf, über ihn reden, aber nichts wirklich wissen in dem Sinne.
Ja. Ist es oft so, dass du Geschichten aus dem Alltag schreibst oder wo kriegst du deine Themen so her?
Also manchmal sind es auch ziemlich abgefahrene Sachen. Das kommt eigentlich ganz drauf an, welche Idee ich habe. Das war jetzt überraschenderweise eigentlich mal eine Geschichte, die quasi in der Realität spielt.
Ah, ist also nicht immer so.
eigentlich eine Ausnahme.
Okay, du hast ja jetzt schon eben ziemlich gut gelesen, muss ich sagen. Ich glaube, du hast auch schon ein bisschen geübt. Und zwar, ihr hattet schon eine Hörbuchaufnahme. Die ist bei dem Buch auch dabei. Da wird immer ein Hörbuch dazu produziert. Was habt ihr da erarbeitet?
Also wir haben da Stefan Erbe besucht, bei sich zu Hause im Tonstudio. Und er hat mit uns verschiedene Übungen gemacht, wie wir versuchen können, unsere Stimme quasi auf Spannung zu halten. Und dass sie jetzt überspannt und gereizt klingt, das soll ja auch nicht passieren. Oder dass man so entspannt wird, wie ich eben gerade, und sich halt einmal verliest. Ja, und dann haben wir das eingesprochen und er hat das dann in Anführungszeichen noch ein bisschen remastered. Also wir haben vielleicht mal gelesen und es war eine Stelle nicht ganz so gut, aber in einem anderen Teil war die Stelle halt gut. Und dann hat er natürlich das überschnitten, wie es auch bei echten Bands in Anführungszeichen bei der Musik gemacht wird.
Ja, ist ziemlich gut geworden, das Hörbuch. Schön, dass es das gibt. Wir haben jetzt gerade mal hier die Menschen vom Mikro gewechselt. Sebastian ist aufs Sofa umgezogen und Aileen sitzt jetzt vorm Mikro. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
Ja, ich heiße Aileen Braunewell, ich komme aus Butzbach, gehe da aufs Weidegymnasium und ja.
Ja, welche Klasse?
In die 10.
Okay, und deine Geschichte?
Die heißt Schnee.
Dann leg los.
Schnee. Das Baumhaus im Garten ist mit Schnee bedeckt. Vor 2 Jahren hat er es für seine Tochter gebaut. Sie liebt es. Lächelnd schaut er auf das Schneidebrettchen vor sich. Er legt 2 Scheiben Gouda auf das Brot, den mag sie gern. Er klappt es zusammen und packt es in ihre gelbe Dose, legt noch eine Tüte Apfelstücke dazu. Als er das Baumhaus zusammengezimmert hat, hat er sich die Schulter verletzt. Der Arzt hat ihm ein Schmerzmittel gegeben und er war überrascht, wie gut es ist. Er schließt die Dose und beeilt sich, aus dem Haus zu kommen. Er ist froh, seiner Frau nicht begegnet zu sein. Es beginnt zu schneien. Auf der Arbeit angekommen, belädt er den Lieferwagen und studiert die Stücklisten. Es gibt viel zu tun. Als er nach Hause kommt, schaufelt er den Schnee weg. Mittlerweile ist fast 1,5 Meter gefallen. Er räumt den Bürgersteig frei, die Einfahrt und einen breiten Weg zur Haustür. Schließlich holt er sich den Plastikeimer mit Streusalz und verteilt es großzügig auf dem Pflaster. Er sieht vor sich, wie Charlotte, seine Tochter, vom Spielplatz kommt. Er will nicht, dass sie ausrutscht.
»Hast du mir den Mantel aus der Reinigung mitgebracht?«
Er stöhnt auf. Warum kümmert sich seine Frau nicht selbst darum? Und dieser vorwurfsvolle Blick. Seine Hände fangen an zu zittern, sein Sichtfeld verdunkelt sich an den Rändern. An diesem Abend schneit es. Im Grunde mag er Charlottes Kindergeburtstage. Ihr Lachen, ihre Freude am Geschenke auspacken. Wenn nur nicht seine Frau wäre, die ihn dazu drängt, sich als Clown zu verkleiden, dieses affige Kostüm zu tragen.
»Guck mal, Papa«, ruft Charlotte und streckt ihre Zunge heraus, in der Hand das halbleere Tütchen mit dem Brausepulver. »Ich hab grün und Leonie hat rot und Sophie gelb.«
Er lacht und wuschelt ihr durch die Haare. Er geht ins Arbeitszimmer zum Regal, er sammelt Steine. Seine Frau macht sich darüber lustig, aber das ist ihm egal. Erst heute Nachmittag, gegen Ende seiner Schicht, hat er wieder eine Unterschrift gefälscht. Endlich wieder eine Lieferung für ihn, sie liegt noch in seinem Auto. Er greift nach einem besonders schweren Stein und löst das Tütchen von der Unterseite. Sein Pulver ist weiß. Er ist zurück im Wohnzimmer, jetzt kann sie ihm nichts mehr anhaben. Er schaut seine Frau herausfordernd an.
»Also, wo ist jetzt dein blödes Kostüm?«
Der nächste Tag ist ein Samstag und schon beim Aufwachen spürt er die Unruhe. Kalter Schweiß auf seiner Stirn, Übelkeit. Heute würde er den Tag mit seiner Familie verbringen und keine Zeit für seine Steine haben. Seufzend steht er auf. Der Schnee ist zu Matsch geworden und es dauert lange, bis er einen schmalen Durchgang zur Straße freigeräumt hat. Rechts und links türmen sich die Schneemassen der vergangenen Tage. Zum Streuen ist er zu müde. Die Speisekarte liegt aufgeklappt vor ihm auf dem Tisch. Mexikanisch, er konnte es noch nie leiden. Und trotzdem wollte seine Frau unbedingt hier zum Mittag essen. Die Kellnerin kommt schon zum 4. Mal an ihren Tisch und die Stimme seiner Frau klingt spitz, als sie fragt: »Hast du dich endlich entschieden?« »Ein kleines Wasser«, seine Frau schnauft. Seine Oberlippe bebt, seine Hand zuckt in Richtung der Gabel. Er muss sich beherrschen. Zu Hause, sein Pulver, noch heute Nacht. Auf dem Heimweg setzen sie Charlotte bei einer Freundin ab und jetzt beginnt der eigentliche Horror. Castingshows, Soaps, Magazine. Wehe, sie verpasst eine Folge und wehe, er ist nicht dabei, wie er es hasst.
aber immerhin hält sie den Mund. Samstagnachmittags gilt ihre Aufmerksamkeit den 42 Zoll im Wandregal. Immer wieder schielt er über den Flur ins Arbeitszimmer, zu seinen Steinen. Er ist froh, als er nach 4 Stunden endlich Charlotte abholt. Es ist dunkel und der Matsch vom Vormittag ist gefroren. In der Kälte werden seine Gedanken wieder klarer. Im Auto spielt Charlotte mit der Rückenlehne Hände klatschen und singt die Reime dazu. Er schaut in den Innenspiegel und lächelt. Seine Kleine. Sie halten vor dem Haus und er lässt Charlotte aussteigen, bevor er den Wagen parkt. Sie geht auf die Haustür zu. In ihren gefütterten Stiefeln verliert sie den Halt auf dem glatten Eis, rudert mit den Armen und will sich am Briefkasten festhalten. Ihre Hand greift ins Leere, ihre Beine rutschen weg, ihr Kopf schlägt auf das Metall. Kein Laut dringt aus seinem Mund. Sein Kopf leer. Er sieht nur noch ihren Blick. Überrascht, entsetzt, vorwurfsvoll. Er kennt diesen Blick, das ist seine Frau. Schatten kriechen in sein Sichtfeld. Er fährt. Durch die Nacht, durch den Schnee. Weiß, immer mehr, überall. Die Reifen stecken fest. Seine Hände umklammern das Lenkrad. Charlotte, er hat sie liegen lassen, er muss zurück. Er tritt auf das Gaspedal, die Reifen drehen durch. Sein Kopf sinkt auf das Lenkrad. Er sieht ihre Augen, diesen fragenden Blick. Er kann nichts tun. Seine Hand tastet unter den Rücksitz, greift nach dem Karton. Der Schnee bedeckt mittlerweile die Frontscheibe. Der Karton leert sich. Eingeschneit.
Ja, da lohnt es sich erst noch mal einen kleinen Moment nachzuhören. Aline, du hast ja jetzt wirklich ein hartes Thema, Drogen. Ist das so aktuell für dich in deinem Freundeskreis, in deiner Umgebung?
Nee, eigentlich gar nicht unbedingt. Aber ich glaube, dass es generell immer ein Thema ist, so in der Gesellschaft. Und ich bin auch nicht unbedingt darauf gekommen, weil ich mir überlegt habe, das willst du jetzt mal kritisieren oder so, sondern weil ich eher so über den Schnee da drauf gekommen bin, weil ich so am Anfang das Bild vom Schnee im Kopf hatte und vielleicht wieder bunte Drogen reinfallen oder so. Und ja, die Geschichte hat sich dann nochmal geändert, aber das war so meine Grundidee.
Ja, die Geschichte hat sich ja sogar ziemlich stark verändert, und zwar im Workshop. Ihr wart 4 Tage lang in einem Schulungsheim von der OWAG und habt dort wirklich mit professionellen Journalisten und Lektoren, Autoren, habt ihr eure Geschichte nochmal bearbeitet. Und deine Geschichte hat irgendwie, ja, sich doch ganz schön stark verändert. Was habt ihr denn verändert?
Ja, also wir haben erstmal den Ort, wo das Ganze spielt, verändert, weil, vorher hat das in New York gespielt. Und ja, ich glaube, es ist besser, wenn man eine Geschichte schreibt, wo man sich auch wirklich auskennt, wo das spielt. Und ja, da habe ich mich nicht so wirklich ausgekannt. Und ich glaube, das merkt man dann auch am Text. Und jetzt ist es nochmal ein bisschen näher geworden irgendwie.
Ja. Ja, du bist ja von den dreien, die heute hier sind, die Einzige, die jetzt schon zum zweiten Mal dabei ist. Und ja, also du hast ja eigentlich alles letztes Jahr, also das Jahr davor, dann schon mal mitgemacht. Hast du jetzt trotzdem noch was Neues gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer nochmal ein neues Erlebnis, auch mit neuen Menschen und ganz neuen Texten. Und es hat nochmal Spaß gemacht und ich konnte auch nochmal so das anwenden, was ich vielleicht beim letzten Workshop schon gelernt habe. Und ja, das hat sich schon gelohnt.
Hoffentlich. Kannst du auch verwenden jetzt für die Schule oder für andere Geschichten, die du schreibst?
Ja, also in der Schule, bei Aufsätzen oder so.
Wir haben wieder gewechselt. Die Julie sitzt jetzt am Mikrofon. Julie, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, also ich heiße Julie Sophia Schöttner. Ich bin 16 Jahre alt. Ich gehe auf die Weidig-Schule in Butzbach und wohne in Waldsolms.
Gar nicht so weit weg.
Nee.
Ja, gut. Dann liest uns jetzt deine Geschichte, ne?
Ja, also die Geschichte heißt Faustkampf. Er verstehe mich, doch ich solle ehrlich sein. So käme ich nicht weiter. Der Polizist macht einen auf Kumpel, aber das geht eigentlich nicht klar. Ich weiß, dass es hier nicht um mich geht. Es geht um seinen Job. Und sein Job ist es, von mir ein Geständnis aufs Tonband zu kriegen. Aber das kann er knicken, dieser Wichser. Ich war's nicht. Ich starre ihn an. Ausdruckslos. Ich blinzle nicht. Fixiere seine Pupillen. Schwarze Löcher. Das ist mein Blick. Mit dem kann ich alle Probleme lösen. Ich brauche nur diese schwarzen Löcher anzustarren und die Menschen gehen mir aus dem Weg. Aber dem Polizisten geht es um seinen Job, der ist verdammt stur und nimmt mir meine Worte nicht ab. wer es sonst gewesen sein solle. Ich starre ihn an, meine Dreistigkeit. Ich war's nicht. Er seufzt, wiederholt sich, so käme ich nicht weiter. Ich oder du? Er weicht meinen Blick nicht aus, hält ihm stand. Aber er schüttelt den Kopf, fast unmerklich. Ich spüre, seine Geduld neigt sich dem Ende zu. Dieser Hurensohn, er hat keine Ahnung von nichts. Ich solle gestehen, sagt er unverblümt. Ich war's nicht. Ich bin kein Mörder. Ich bin vielleicht aggressiv, ich bin vielleicht unkontrolliert. Ich bin vielleicht gefährlich. Aber ich bin kein Mörder, kein Psychopath, keiner von den Assis, die im Gefängnis sitzen. Ich bin nicht so wie mein Vater. Ich solle ihm nochmal erzählen, was ich diese Nacht getan hätte. Ich habe den Mistkerl in der U-Bahn getroffen, hat mich dumm angemacht, meinte, er würde mich von früher kennen, wollte von mir Geld haben, dieser Spast. Ob ich ihn denn gekannt hätte, will er wissen. Nein, nicht gut zumindest, aber er kannte meinen Vater. Bevor mein Vater eingebuchtet wurde, drehte er viele krumme Sachen. Sich mit irgendwelchen Arschlöchern auf behinderte Geschäfte einlassen, war nur eine seiner vielen Nebenbeschäftigungen. Hauptbeschäftigung war das Saufen, Pennen und Prügeln. Woher er meinen Vater gekannt habe? Na, das fragen Sie am besten meinen Erzeuger. Ob mein Vater ihm Geld geschuldet habe. Was weiß ich denn? Ich hab meinen Vater seit 2 Jahren nicht gesehen. Und davor war er doch auch nur da, um auf meine Mutter und mich einzuschlagen. Ob mein Vater ihm Geld geschuldet haben könnte. Das ist nicht mein Problem, ich schulde dem Bastard nichts. Bei dem Wort Bastard kneift er die Augen zusammen, dieser Wichser. Was dann passiert sei, will er wissen. Ich hab dem Kerl gesagt, er soll sich verpissen. Aber das habe er nicht getan, richtig? Herzlichen Glückwunsch. Bitte wie? Ja, der Kerl hat sich nicht verpisst, richtig. Bist ein ganz gerissener, jetzt kriegst du einen Goldfisch. Ich sei unverschämt, wie ich darauf käme, ihn zu duzen, ermahnte er mich. Aber ich sehe in seinen Augen, dass er nicht viel Wert darauf legt. Er will nur das Geständnis. Per sie oder du ist ihm einerlei. Ich war's nicht. Ich soll erzählen, was dann geschehen sei. Er wollte das Geld, meinte, er macht mich fertig, wenn ich nicht bezahle. Er habe mir also gedroht. Ändert es was? Ich solle weiter erzählen. Um was für eine Summe es sich gehandelt habe. 10 Euro? Und 1000. 10.000 Euro. Nein, Goldfische. Was ein Spaß. Sein Blick macht mich aggressiv. Er starrt mich die ganze Zeit an. Erwidert meinen Blick. Das bin ich nicht gewohnt. Selbst meine Jungs sehen mir so gut wie nie in die Augen. Was dann geschehen sei. Ich habe wieder gesagt, dass er sich verpissen soll. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich an der Konstable raus musste. Er ist mir gefolgt. Der Arsch starrt und wartet, dass ich fortfahre. Er wurde richtig aufdringlich. Er würde mich fertig machen, wenn ich nicht zahle. Und wenn meine Mutter anschaffen gehen muss, ich soll zahlen. Wenn nicht, bin ich dran. Er meinte, er macht die Hure fertig, mit der ich zusammen bin. Macht meine Mutter fertig. Macht meine Jungs fertig. Und wenn er dafür ins Gefängnis kommt, dann macht er auch noch meinen Vater fertig. Ja, dagegen hätte ich übrigens gar nichts. Und wenn er rauskommt, wird er dafür sorgen, dass meine Hurensöhne und Hurenenkel fertig gemacht werden. Ob das wahr sei? Nein, spontan ausgedacht. Das sei jetzt aber ironisch gemeint? Arschloch, dieses Arschloch. Ich soll ihm von meiner Freundin erzählen. Ob sie eine Prostituierte sei und wer der Mann das wissen wolle. Sie ist nicht meine Freundin. Nicht richtig zumindest. Das ist keine offizielle Beziehung. Warum? Hast du eine Frau? Seine Augen leuchten kurz auf. So sehen verliebte Arschlöcher aus. Wie sinnlos. Ich sehe die Verwunderung in seinen Augen. Warum? Fragt er. Meine Mutter hat meinen Vater geliebt. Sie hat ihn geliebt, egal was er getan hat. Man müsste in der Partnerschaft auch akzeptieren können, sagt er. Klingt dabei wie Dr. Sommer für Fortgeschrittene. Nicht alles, was geliebte Personen tun, ist okay. Was zum Beispiel? Ich merke, dass er froh ist, mit mir ein Gespräch aufzubauen, dieser Spast. Dabei habe ich echt keinen Bock auf das Palaver mit ihm. Doch trotzdem springe ich auf den Zug auf. Er soll es wissen, der Penner. Sie sah darüber hinweg, dass er am Wochenende betrunken die Couch blockierte. Es war ihr gleichgültig, dass er sie betrog. Wenn er mittags lallend nach Hause kam, 3 Tage nachdem er sich das letzte Mal hatte blicken lassen, dann war das okay für sie. Er musste nur die 3 Worte sagen. Sie verzieh ihm alles, weil sie ihn liebte. Er lauscht interessiert. Die 3 Worte also? Wie oft sagst du deiner Frau, dass du sie liebst? Jeden Tag. Jeden Tag? Meinst du es ernst? Jeden Tag, mein erst ernst. Seit 33 Jahren. Auch wenn sie furzt. Wenn sie sagt, sie wäre zu fett. Wenn sie dir nachts ihre kalten Füße an die Waden presst. Wenn sie während der Sportschau verlangt, dass du ihrer Mutter am Telefon zum Geburtstag gratulieren sollst. Auch dann. Und selbst wenn, der Kerl ist trotzdem ein Trottel. Ich solle erzählen, was zwischen meiner Mutter und meinem Vater passiert sei. Als ich 4 war, da schlug er sie fast krankenhausreif. Nicht zum ersten Mal. Im Gegensatz zu ihr traute ich mich, ihm zu sagen, was für ein Arschloch er ist. Siehst du die Narbe über meinem Auge? Er sehe sie. Ungefähr 3 Zentimeter lang. Von der Stirn zum Augenlid, schräg durch meine Augenbraue. Ich habe die Narbe, seit ich 4 bin. Weil ich ehrlich war. Ähnlich wie jetzt. Ich war es nicht, aber du willst mich wahrscheinlich lebenslang in den Knast stecken. Am besten noch mit anschließender Sicherheitsverwahrung, habe ich recht. Und das, obwohl ich dir die Wahrheit sage. Er schüttelt unmerklich den Kopf. Er will meine Geschichte hören. Ich war es nicht. Ich mache eine kurze Pause. Er macht sich irgendwelche Notizen. Aber seine Schrift ist klein und über Kopf und ich war noch nie besonders gut im Lesen. Ich starre ihm auf die Wurstfinger. Meine Mutter hat ihm alles durchgehen lassen. Weil sie ihn liebte, so wie er war. So wie du deine Frau liebst. Trotz ihrer kalten Füße und Furze und Übergewicht und ihrer Mutter. Ich schweige. Der Polizist wartet. Als es bei meinem Vater mit dem Heroin anfing, zitterten seine Finger und er traf die Ader oft nicht. Sie war es, die ihm dann die Spritze gab. Aus Liebe. Zur Belohnung lockte sie an und schenkte ihr die 3 Worte zurück, die sie an ihn verschwendete. Die 3 Worte also. Und die schenke ich meiner Freundin nicht zurück? Sie ist nicht meine Freundin. Und warum sollte ich sie anlügen? Aber irgendetwas müsse sie mir doch bedeuten. Darüber denke ich nach, während ich seine Pupillen fixiere. Wie ich sie kennengelernt habe, will er wissen. Es fing alles ganz harmlos an. Mit meinen Jungs war ich draußen auf der Straße unterwegs. Und dann kam Nora. Hübsches Gesicht, toller Hintern, unglaublich loses Mundwerk. Sie hatte was mit einem meiner Jungs am Laufen. Aber sie wollte was von mir. Sie war die feste Freundin von Sebi. Wer Sebi sei. Ich kenne Sebi, seit ich 9 Jahre alt bin. Damals hassten wir uns. Er war ein kleiner Arsch und das ging nicht klar. An einem x-beliebigen Tag haben wir dann Stress miteinander bekommen und Sebi hat mich herausgefordert. Wer klaut innerhalb von einer halben Stunde am meisten? Wir trafen uns also zum Stehlen. Und weil ich den Arsch unbedingt besiegen wollte, war ich ein unglaublich talentierter Dieb. Nach einer halben Stunde hatte Sebi 8 Sachen. Ich hatte 12. Mit geschwellter Brust habe ich rumgeprallt und vergessen, dass ich den kleinen Blödmann gar nicht leiden kann. Und wir haben gewettet, geklaut, gelacht und uns dabei irgendwie verstanden. Mein bester Freund. Ob die beiden verliebt gewesen seien? Ja, schon, sie ja scheinbar nicht so, sonst hätte sie nicht wegen mir verlassen. Und das habe Sebi mir verziehen? Was kann ich dafür, dass sie mich liebt? Ich habe ihr keine Hoffnung gemacht. Gerade das hat sie ja dazu gebracht. Das verstehe er nicht. Aber sie wollte mich provozieren, wollte, dass sie mir gefiel. Ich war für sie ein Projekt, die große Liebe. Und Sebi hat es akzeptiert. Sie war sein Projekt gewesen, das er abgeschlossen hatte. Er nickt verständnisvoll, dabei hatte von nichts eine Ahnung. Er macht seinen Job, wartet auf das Geständnis. Jetzt glaubt er, mich zu kennen, dabei kennt er nur das, was ich ihm erzähle. Er kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Der Mann habe also Geld gefordert und mich und meine Angehörigen bedroht. Was dann geschehen sei? Ich habe ihm gesagt, er soll meinen Vater im Knast besuchen, das Geld von ihm verlangen. Ob ich meinen Vater im Knast besuche? Dann besuchst du die Mutter deiner Frau? Ja. Der Kerl soll verrotten. Der Polizist kritzelt wieder irgendwas auf. Nur ein paar Worte. Dann blickt er auf. Ich soll erzählen, was dann geschehen sei. Er hat gesagt, dass ich ihn nicht verarschen soll. Ist immer näher an mich ran, hat mich zur Seite gestoßen. Ich soll ihm endlich das Geld geben. Ob ich damit sagen wolle, dass es Notwehr gewesen sei? Ich war's nicht. Ich solle weitererzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll sich verpissen und dann meinte er, dass er mein Leben zerfickt. Und dann? Ich habe ihm gesagt, mein Leben ist schon zerfickt, da könne er nicht viel anrichten. Und dann hat er gelacht. Der Polizist wartet darauf, dass ich fortfahre. Und dann habe ich meine Faust in seiner Fresse versenkt. Einmal, zweimal. Es ist erst ein paar Stunden her. Ich weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat. Das warme Blut an meinen Händen. Der Kerl war ein Schrank, einer dieser McFitch-Wandslutscher. Aber ich hatte den ersten Schlag gesetzt und irgendwie behielt ich die Oberhand. Dreimal, viermal. Er riss meinen Körper zur Seite, schlug auf meine Rippen ein. Da habe ich seine Nase zertrümmert. Das warme Blut an meinen Händen. Irgendwie ging er dann zu Boden und ich habe getreten. Siebenmal, achtmal. Der Wichser rollte auf dem Boden herum. Neunmal, zehnmal. Es hat niemand gesehen. Wir standen allein auf dem Bahnsteig. Es war mitten in der Nacht. Vielleicht hat uns auch irgendjemand gesehen. Sicherlich die Kameras. Aber als ob sich da jemand traut einzugreifen. Die haben doch alle Angst zu sterben. Weil die, die eingreifen, immer sterben. Im Fernsehen sind sie immer alle tot. Elfmal, zwölfmal. Ich trete noch eine Weile. Irgendwann ist mir zum Kotzen und ich lasse ihn liegen. Gehe. Laufe in die Arme der Polizisten. So eine Scheiße. Der Polizist fixiert mich. Ich war's nicht. Er ist tot, sagt er. Ich weiche seinen Blick aus. Sei ehrlich zu dir selbst. Ich war's nicht. Der Polizist fixiert mich. Ich spüre seinen Blick. Begreif es doch, Junge. Deinem Vater wirst du vor, dass er keine Verantwortung übernommen hat. Doch auch du hast Verantwortung zu übernehmen. Für das, was du anstellst. Sonst bist du nicht besser als dein Vater. Der Wichser macht seinen Job gut. Ich bin nicht wie mein Vater. Ich war das nicht. Ich bin kein Mörder, kein Psychopath. Schon früher habe ich mich geprügelt. Doch diesmal hat es sich richtig angefühlt. Bis zu der Minute, in der ich aufgehört habe. In der er aufgehört hat. Zu atmen. Das getrocknete Blut an meinen Händen. Ich balle sie zu Fäusten. Meine Augen sind mit einem Mal voller Tränen. Ich war's nicht. Ja.
Ja, danke Julie für Faustkampf. Ich muss sagen, ich bin auch bei dir echt wirklich beeindruckt. Das klingt, deine Geschichte klingt, als hätte sie auch einen realen Anstoß bekommen irgendwie.
Ja, also ich habe die Geschichte jetzt vor über einem Jahr geschrieben und das war gerade so die Zeit, in der in den Medien diese U-Bahn-Schlägereien relativ präsent waren. Und ich hatte auch gerade eine Filmvorschau gesehen über einen Film, in dem es um aggressive Jugendliche geht, die ja eigentlich zu jeder Zeit immer existieren. Und da hatte sich das dann so ergeben irgendwie.
Der Welle Westwetterau Podcast. Mehr Infos unter radio-www.de. Ihre Ohren werden Augen machen.